Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Ja, herzlich willkommen zu Leadership Lounge. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich sitze heute hier mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Clemens Imberi von der Firma Streit. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, du leitest die Business Unit Streit Inhouse. Und davor hast du aber auch schon ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Du warst Leiter im Marketing von Vitra, die ja wahnsinnig schöne Möbel machen. Dann, ganz spannend, zwei Sachen, die meine Leidenschaft sind. Tatsächlich einmal Zahnpasta. Ich liebe Zähneputzen. Random fact about me. Und aber auch bei Geldermann warst du in der Geschäftsführung, soweit ich weiß, richtig?
Oder? Nicht ganz, aber da war ich im Marketing tätig, richtig.
Marketing aber tätig.
Ist Geldermann richtig, ja. Sekt und Champagner, wunderbare Branche.
Mag ich auch sehr gern. Ja, du schaffst innovative Räume, die für mehr Produktivität und mehr Innovation führen. Mit dem, was du jetzt machst bei Streit. Und ich freue mich wahnsinnig, dich bei mir begrüßen zu dürfen. Vor allem finde ich ganz spannend, dass du ein Wort prägst und das ist das Wort Kulturtankstelle. Und darüber werden wir uns heute ganz, ganz tief unterhalten.
Ich freue mich drauf.
Ja, schön, dass du da bist, lieber Clemens.
Gerne.
Der Podcast wird gestartet mit einer random question und die lautet, was musst du aufhören zu tun, damit du dich mehr so fühlst, wie du dich wirklich fühlen möchtest in deinem Leben?
Dann sollte ich aufhören, ein paar unnötige, belastende Gedanken mit mir rumzutragen, die eigentlich, wie der Name schon sagt, unnötig sind.
Also aufhören, manche Gedanken zu denken.
Ja, genau. Und sich doch auf die Dinge konzentrieren, die Freude machen und die letztlich dann auch den Sinn des Lebens begründen.
Wahnsinnig wichtig. Ja, dann starten wir doch gleich mal rein in unser Gespräch. Was macht ihr eigentlich bei Streit? Ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeteasert mit Kultur und Kulturtankstelle, aber was verbirgt sich dahinter für unsere Hörer?
Ja, also grundsätzlich ist das Unternehmen Streit positioniert als Dienstleistungsspezialist für das Büro und mein Geschäftsbereich ist mehr oder weniger die Gestaltung von New Work Arbeitswelten. Das heißt, wir begleiten Unternehmen, zumindest unser Anspruch, der uns im Wesentlichen auch ganz gut gelingt, in neue Arbeitsumfelder und das hat natürlich nach Corona eine ganz neue Dimension bekommen, weil es um Fragestellungen geht, wie, was muss ich überhaupt noch an Bürofläche haben und wie muss ich mich denn da aufstellen, ja, was muss ich denn da letztlich zur Verfügung stellen, damit auch das moderne Büroarbeiten im New Work-Kontext funktioniert.
Mhm. Und vielleicht schon mal, ich hatte ein ganz schon längeres Vorgespräch gerade mit Clemens schon und er hat mich ganz toll hier durch den Firmensitz von Streit hier durchgeführt und ich bin richtig begeistert, wie, was alles möglich ist. Vielleicht gibst du dazu, was sind die Highlights hier im Haus?
Ja, die Highlights, also jeder wird sich die Frage stellen, mal ganz vorneweg, brauche ich überhaupt noch ein Büro? Da sind wir relativ eindeutig geparkt und sagen, ja, wir brauchen noch ein Büro, weil letztlich sind wir Menschen, wir wollen zusammenkommen, sozial interagieren, wir wollen uns spüren, wir wollen uns multisensorisch auch irgendwo erleben. Das heißt, wir brauchen ein Büro, aber das Büro wird anders gedacht. Es wird im Wesentlichen in drei Dimensionen gedacht. Ich kürze ab. Das erste ist einfach, dass es, wie von dir schon genannt, eine Art Kulturtankstelle wird oder auch Wasserstelle, zu der dann die Mitarbeiter gerne kommen, sich treffen, zum Kollaborieren, zum Kommunizieren, um sich auch zu spüren. Das zweite ist, dass auch mehr Raum gegeben werden sollte für Agilität, Flexibilität, Kreativitätsarbeit. Das hat natürlich dann andere räumliche Ausdrucksformen. Da geht es auf einmal um Agilitätsmöbel, da geht es auf einmal um ganz andere Raumstrukturen, Vorhangstrukturen, wie wir sie hier gerade gesehen haben. Und das Dritte ist, dass man letztlich bitte die technische, digitale Leichtgängigkeit für die Mitarbeiter im hybriden Zeitalter mitdenkt. Ja, es soll einfach flutschen für die Mitarbeiter, er soll das vorfinden, auch technisch, was er benötigt. Und dann sind wir im New Work-Kontext, glaube ich, in einer Art und Weise unterwegs, dass wir sagen können, der Nukleus ist ja letztlich, dass die Mitarbeiter gewertschätzt werden, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass die Mitarbeiter letztlich dann auch ihre Kräfte entfalten können fürs Unternehmen und für sich selber.
Und das gelingt natürlich ganz gut, indem der Raum auch, also Raum hat ja eine Wirkung auf uns. Ne? Also ich habe es jetzt gerade am Wochenende, war ich in Hamburg im Babali, was so ein wunderschöne im Endeffekt Wellness-Oase ist. Und wie allein, wenn ich da reinkomme, wie ein Raum eine Wirkung hat, da fand ich das sehr, sehr, sehr fühlbar, wie sehr Raum auf mich wirkt. Und dann natürlich, auch wenn ich hier jetzt hier reinkomme, ne, erstmal alles sehr frei, sehr offen von der Architektur her, da habe ich natürlich gleich eine ganz andere Möglichkeit, Menschen anzusprechen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, mich auszutauschen, was ja dann wieder einen ganz großen Effekt auf meine Arbeit hat. Was ich spannend finde, ist quasi diesen Arbeitsplatz gerade in dieser ganzen, was wir auch von außen haben, von immer mehr Homeoffice, von gerade nach Corona, wie gehen wir zurück an Arbeitsplatz? Was ist denn unser Arbeitsplatz? Auch die Möglichkeit, das zu nehmen als Umdefinition oder Neudefinition. Wir kommen hier zusammen, um uns auszutauschen. Wir kommen hier zusammen, um zu kollaborieren, um neue Ideen zu schaffen und dafür eben wirklich den Raum zu gestalten.
Das ist eigentlich auch Sinn und Zweck der Übung. Wenn wir von Kulturtankstelle sprechen, dann sollte man auch Kultur tanken können. Wie kann ich das machen, wenn ich da eben auch zusammenkomme, wenn ich da eben andere Arbeitsformen kultiviere als im Homeoffice? Im Homeoffice kann ich sicherlich mal, manchmal sogar besser, auch mal konzentriert arbeiten, Dinge ausarbeiten. Wenn man die Homeoffice-Gegebenheiten hat, das ist natürlich auch eine Fragestellung, die jeder für sich erstmal beantworten muss. Und dann geht es hier in der Kulturtankstelle darum, andere Arbeitsformen dann letztlich hier zum Singen zu bringen, indem man eben kollaboriert, kommuniziert, gemeinsam Dinge erarbeitet, ja, auch wirklich physisch gemeinsam eben beieinander ist. Und das schaffe ich im Homeoffice so ja nicht. So, das heißt, die Idee muss sein, dass diese Kulturtankstelle auch so attraktiv ist, dass man zusammenkommt und dass man diese Kräfte in der kollaborativen Arbeit auch heben kann. Mhm. Also ich würde jetzt auch mal den vor allem auch jungen Leuten unterstellen, dass wenn die sich jetzt viermal mit der Technik herumärgern, dass sie beim fünften Mal nicht mehr kommen. Oder wenn hier Bananenkisten wären, würden sie auch nicht gerne kommen, sondern sie finden hier ein unglaublich tolles Umfeld vor, in dem sie sich A wiederfinden und B auch die Wertschätzung spüren, die das Unternehmen den Mitarbeitern gegenüber bringt und drittens eben die Möglichkeit bietet, so zu arbeiten, wie wir es hier an der Kulturtankstelle gerne wollen.
Mhm. Das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, die Technik. Also das darf halt auch wirklich einfach funktionieren, ne? Also wenn ich, ich zähle gerade eine Geschichte aus, ein von einem Fallbeispiel aus der Praxis, wo die ITler immer nach Hause gehen, weil sie zu Hause ein besseres Internet haben als im Unternehmen und dann diese Sachen, die halt irgendwie schnell gehen sollen, von zu Hause aus machen. So sollte es halt gerade nicht sein.
Nee, so sollte es nicht sein. Und das Interessante ist, wir haben es gerade auch gestreift im Vorgespräch, dass wir, wenn wir eben Konzepte mit Unternehmen erarbeiten, doch auch herausarbeiten, in der Regel, dass es Leerzeiten, nicht mit H, sondern mit Doppel-E, gibt, die sich teilweise bis zu einer Stunde am Tag bewegen. Wir reden über 12,5% Produktivitätsverlust. Eben dadurch, dass die Technik nicht funktioniert, ich den passenden Raum nicht finde oder der Adapter eben nicht reinpasst und. Und diese 12,5%, die kann man doch deutlich drastisch reduzieren. Und ja, das ist auch Teil von New Work, dass es einfach funktioniert. Ja, wir reden im New Work-Kontext natürlich aber auch über kulturelle Faktoren wie Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, wie letztlich dann auch Sinngebung, ja, Purpose. Aber es geht dann im räumlichen und technischen Sinne auch darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Mhm. Das finde ich auch ganz cool. Ihr habt ja hier auch, den hast du mir vorher auch gezeigt, diesen Container, in dem quasi Technik, also teurere Technik, wie was weiß ich, ein Kabel oder ein Headset oder so, kann ich einfach, wenn ich hier arbeite, mit einem Schlüssel an diesen Container gehen, das bestellen und dann kommt das raus. Auch das spart natürlich wieder Zeit und macht den ITler, der dafür verantwortlich ist, ein Stück weit auch unabhängiger. Also da auch ganz neue Ideen, und das war ja nicht die einzige Stelle, wo mir das aufgefallen ist, sondern wo es einfach Ideen gibt, wie kann ich Dinge auch durch Digitalisierung vereinfachen, sodass dann im Endeffekt Produktivitätszeit geschaffen wird.
Exakt. Und die Zufriedenheit des Mitarbeiters wird garantiert auch gehoben. Also der ITler ist happy, dass nicht permanent einer vor dem Schreibtisch steht und sagt, ich brauche dieses oder jenes. Das nervt die, ja. Die haben Wichtigeres zu tun.
Ja, du wirst jedes Mal wieder rausgerissen, genau, aus deinem Arbeitsprozess.
Die wollen nicht immer permanent Komponenten ausgeben. Und der Mitarbeiter hat Zugang zu den Komponenten, die er benötigt. Er ist auch identifizierbar über sein Badge. Das heißt, es ist klar zuordnenbar. Der hat jetzt eben halt da für sich drei Kabel geholt. Und alle sind damit happy. Ja, und darum geht es. Es geht am Ende des Tages auch darum, kleine Produktivitätshelferlein zu schaffen, ich würde es mal so formulieren, die mehr dafür sorgen, dass es einfach noch besser flutscht.
Mhm. Ja, ich finde es immer ganz krass, wenn ich jetzt an die Praxis denke, ne? Und dann, mein Mann hat letzte Woche sein Headset verschlammt und musste dann quasi erst was unterschreiben und dann war das irgendwie das falsche Formular und dann musste er extra nochmal zur IT-Abteilung und das dann nochmal unterschreiben. Und das sind ja Dinge, also das ist ja auf der einen Seite, was es in der Praxis gibt, und dann bei euch dieses Vorzeigemodell, ne, mit ich gehe hin mit meinem Badge und gut ist, und das ist gleich automatisch hinterlegt, und das sind so viele Arbeitsschritte, die dahinter vereinfacht sind.
Absolut. Und er hätte jetzt diese Komponente aus dem Cora-Automaten ziehen können. Es wäre klar erkennbar gewesen, er war es gewesen. Das heißt, er wäre seiner Kostenstelle, wäre es zugebucht worden. Und der ganze Papierkram wäre weggefallen.
Ja, und
er
muss nicht extra nochmal hin.
So ist es. So, und wenn wir jetzt mal einen Taschenrechner auspacken und rechnen, was hat das jetzt an Zeit gekostet, wie er diesen Formalismus bedienen musste und dann nochmal eine Extraschleife fuhr. Also dann sind wir am Ende des Tages ja irgendwie in absurden betriebswirtschaftlichen Dimensionen unterwegs, und deswegen rechnen sich dann teilweise auch solche Produktivitätshelfer wie dieser Ausgabeautomat der IT-Komponenten. Also wir reden jetzt nicht über einfache Bürobedarfsartikel, da gibt es auch einfache Kanban-Logiken für, aber die brauche ich jetzt nicht irgendwie verschließen. Die sind auch offen zugänglich in Schränken. Aber hier bei hochwertigen IT-Komponenten, dann kann ich es personalisiert auch abrufen, zuordnen und dementsprechend auch den Mitarbeitern leicht zugänglich machen.
Mm, absolut. Also da so auch diese Möglichkeit zu denken, hey, was gibt es eigentlich auch alles an Technik und an Möglichkeiten und Lösungen, wie ich meinen normalen Tagesablauf besser strukturieren kann. Ein anderes Beispiel wäre das Raumbuchen, und gleich kann ich dazu buchen, wie viel Verpflegung brauche ich, was brauche ich an Verpflegung, und muss das nicht nochmal extra irgendwie organisieren.
Exakt. Kennt jeder aus der eigenen Praxis, ja, ich möchte einen Raum haben und möchte noch entsprechendes Catering dazu haben. Hat oftmals dazu geführt, man hat den Raum irgendwie mühsam freischießen müssen. Das kann man jetzt heute mit Knopfdruck entweder direkt am Raum oder eben über Outlook. Und man kann dann eben halt auch das ganze zugehörige Infrastrukturelle dazu buchen. Kann auch Technik sein, kann aber vor allem auch eben Catering sein. Da hatte ich früher vielleicht dann irgendwo die Rezeption in Anführungsstrichen anrufen müssen und sagen müssen, ich brauche dieses oder jenes, ja, wie viel, und hier und da und dort. Lässt sich alles ganz klar parametrisieren, angeben, und dann ist es auch zur Verfügung. Und dann sind wir wieder beim, ich wiederhole mich, Flutschen, dass es funktioniert, dass es leichter geht, dass es schneller geht und am Ende des Tages damit auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter hebt.
Mhm. Ja, jetzt sind wir ja hier, um nicht nur über Produkte zu sprechen, sondern vor allem über das Thema Kultur und auch Führung. Was ich auch wieder spannend finde, ist, wie Raum Kultur beeinflusst. Und da gibt's, finde ich, auch wieder hier, das ist einfach so toll, dass es hier so viele Vorzeige möglich, Beispiele gibt. Dieses Beispiel, also es gibt ein Bürogebäude quasi, um das euch zu Hause zu beschreiben. Und es gibt nebendran ein Lagergebäude.
Logistik- und Montagebereich.
Und was ich sehr schön finde, und da kommt ja auch wieder die Kultur und die Wertschätzung der Mitarbeiter gegenüber raus, dass die verbunden sind, diese beiden Gebäude, mit einer Kantine, und beide gleichzeitig gut Zugang dazu haben. Das heißt, es gibt nicht irgendwie einen extra Raum, oder ist es, wie es ja ganz oft in der Praxis ist, dass es irgendwie für die Produktion oder für Logistik- und Montagebereich viel schwieriger ist, in diese Kantine zu kommen. Ist hier ja nicht so, sondern es ist alles eins, und jeder kann sich da jederzeit gut aufhalten, was nach außen für mich ein viel schöneres Miteinander und aber auch wieder eine Kommunikationsschnittstelle darstellt.
Absolut, also ein hochspannendes Themenfeld. Wir haben jetzt als Bürospezialist schon das Privileg, dass wir viele Unternehmen sehen können, und ich sage dann immer ganz lapidar, was ich da teilweise im Produktionsbereich sehe, das verstößt gegen die Genfer Konvention. Wenn ich so die Ruheräume und Aufenthaltsräume angucke, das ist ja so die Einstiegshürde oder Droge, die man da nehmen kann und sagen kann, also da drücke ich auch schon Wertschätzung aus. Also die Story ist, dass man letztlich nicht White Collar im Sinne von beim Büroturm hört's auf und bei der Teppichetage hört's auf, sondern dass man auch ganz konsequent das ganze Thema im Blue Collar Bereich mitdenkt. Blue Collar hat natürlich unterschiedliche Ausprägungsformen, das wissen wir. Den Hochofen bei Thyssen kriege ich nicht weg, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Schattierungen. Und wie von dir genannt, wir haben die Kantine bewusst in die Mitte gesetzt, wir haben die Architektursprache der Sichtbetonwände entsprechend gleichgelassen, wir haben auch drüben höhenverstellbare Tische, unsere Mitarbeiter im gewerblichen Bereich können auch jederzeit hier unsere Besprechungsräume buchen. Wir haben Hubhilfen an verschiedenen Stellen, um es den Mitarbeitern an der Stelle leichter zu machen und. Das heißt, da ist ein ganzes Programm sehr systematisch auch gefahren worden, um da auch klar diese Wertschätzung, wie von dir angesprochen, zum Ausdruck zu bringen und klar zu sagen, wir sind One Family, ja. Wir fangen da nicht an, hier sind die Besseren in der Teppichetage und hier sind die in Anführungsstrichen nicht so wertigen. Nee, wir sind eine Familie, wir haben alle einen Wertbeitrag und sind wir jetzt mal ehrlich, in der deutschen Volkswirtschaft, ich meine, das Herzstück sind die Produktionsbereiche. Wenn ich alleine nach Baden-Württemberg schaue, mit sehr, sehr vielen technik- und produktionslastigen Unternehmen, Know-how und Patent getrieben, ja, da sitzt letztlich die Wertschöpfung. Und da muss man sich manchmal schon wundern, dass diese Bereiche eigentlich so in der Konsequenz noch nicht angefasst worden sind wie die New Work-Bereiche. New Work-Bereiche, die sind auch noch nicht so konsequent angefasst in der Breite. Allerdings kommt man da langsam aber sicher schon auf den Trichter, dass das eine Rolle spielt, auch im Hinblick auf Mitarbeiterfindung und Bindung. Ja, wir reden über Fachkräftemangel, wir reden über eine gravierende demografische Lücke, die sich jetzt die nächsten Jahre auftut. Aber das sollte man bitte bis in den Produktionsbereich hineindenken und wieder zurück.
Ja, und das finde ich eben total wichtig. Und da zeigt sich auch für mich immer, also egal bei welchem Unternehmen ich auf den Hof fahre, fange ich schon mal an zu schauen, ja, hey, wie sind die Parkplätze angeordnet? Wie finde ich mich da als Besucher zurecht? Aber auch, wo gibt es reservierte Parkplätze für irgendwie die Chefetage oder nicht? Ne? Also habe ich hier jetzt nicht gesehen. dann wie gehe ich rein? Wie ist da der erste Moment? Wer begegnet mir da? Wie ist es gestaltet? Und das sind ja alles Dinge, die so Mini-Rückschlüsse über die Kultur schon mal geben und die wir ja wahrnehmen, meistens unbewusst, aber gleichzeitig unser Verhalten natürlich darauf ausüben. Und es gibt in der Forschung ist bekannt, dass Kultur unser Verhalten stärker prägt als unsere Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, wo die Kultur stark wirkt, dann ist es völlig egal, wie ich jetzt von meiner Person bin. Also da kommen wir jetzt zu diesem Thema auch psychologische Sicherheit. Wenn die Kultur schon ausstrahlt, dass ich hier eigentlich nichts zu sagen habe, dann werde ich mich auch eher nicht trauen, was zu sagen. Und das sind ja genau diese Artefakte wie Raumgestaltung, die mir schon erste, zumindest Indizien geben, mit denen ich dann innerlich Hypothesen bilde. Und ob die Hypothese dann stimmt oder nicht, das erprobe ich dann leicht, ne?
Also ich kann aus der Praxis dazu steuern, zwischenzeitlich ist es keine Arroganz, wenn ich in ein Unternehmen reinlatsche und dann kann ich eigentlich innerhalb von 10 bis 15 Sekunden sagen, wie der Laden tickt. Mhm. Die Art und Weise, wie man, was du schon beschrieben hast, empfangen wird, die Art und Weise, wie man geleitet wird, die Art und Weise, wie man letztlich adressiert wird, die Art und Weise, wie man angenommen wird, das sagt schon eigentlich wahnsinnig viel über das Unternehmen aus. Und also man liegt fast immer richtig, dass man sagt, der Laden tickt jetzt links oder rechts oder oben oder unten. Das ist ein interessanter Aspekt. Und ja, das angesprochene Thema Raum und Kultur, also ist etwas, was wir natürlich nicht nur vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte immer wieder eben halt mantraartig postulieren. Ich kann noch so einen guten Raum machen, wenn die Kultur diesen Raum nicht trägt, dann wird das nicht funktionieren. Und analog auch, wenn ich eine sehr reife Kultur habe, aber der Raum passt nicht, dann ist es wieder genauso zu kurz gesprungen. Das heißt, Raum und Kultur sind siamesische Zwillinge. Die können wahnsinnig weit tragen. Also wenn ich jetzt kulturell mich weiterentwickeln will und fasse den Raum an, ist es schon ein Riesenhebel, aber das wird alleine nicht reichen. Nur mal als Beispiel. Aber erwiesenermaßen kann man da schon wahnsinnig viele Schritte nach vorne tun.
Mhm. Was ich da jetzt auch nochmal ganz spannend finde, ist, wenn ich den Raum anfasse, dann funktioniert das auch nicht ohne Spielregeln. Du hast ja heute auch bei der Führung, die ich bekommen habe, immer wieder dann erzählt oder darauf hingewiesen, ja, hier und hier herrscht jetzt die Spielregel, da gilt jetzt das und das. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil das erlebe ich auch oft, dass dann gesagt wird, ah, wir machen jetzt irgendwie New Work, wir machen jetzt weniger Regeln. Gleichzeitig ist eine Regel extrem wichtig, damit es funktioniert. Was habt ihr denn für Spielregeln und wie führen die dazu bei, dass es funktioniert?
Also ganz grundsätzlich, der Bergmann hat ja schon, Berghoff heißt er, ne?
Ja, Friedhof Berghoff.
Genau, der Berghoff hat ja schon gesagt, Friedhof Bergmann, jetzt haben wir es ja wohl. Der Friedhof Bergmann hat ja schon gesagt, dass New Work natürlich wahnsinnig viel mit Freiheit zu tun hat, aber Freiheit heißt ja jetzt nicht gleich oder ist ja nicht gleichbedeutend mit Anarchie. Ja. Mhm. Das heißt, ja, wenn wir solche New Work-Umfelder idealerweise unter Einbezug der Mitarbeiter entwickeln, dann ist es schon verbunden mit vielen Freiheitsgraden, aber es gibt natürlich dann doch auch mal ein paar Grenzen. Ja, was ist so eine Grenze beispielsweise? Wenn ich in einer offenen Raumstruktur bin, dann schreie ich halt nicht rum und dann muss ich halt akzeptieren, wenn irgendwo jemand im offenen Stehbereich ist und der ist aber in einem separaten offenen Stehbereich, dass der jetzt sich quasi jetzt mit einem Kollegen bespricht und ich werde da nicht stören. Und derer Beispiele gibt es jetzt noch, oder dass ich dann bei Desk-Sharing natürlich die Tische am Abend auch freiräume, damit man dann morgen auch einen Kollege wieder einen Schreibtisch suchen und finden kann. Das sind Spielregeln, die gilt es einfach zu beachten. Das ist alles gar nicht raketenwissenschaftlich, das ist gar nicht schwer, aber es sollte einfach mitgedacht werden. Das ist eigentlich wie ein Auto. Ich habe ein wunderschönes Auto hier, dafür brauche ich ja auch einen Führerschein. Also ich muss wissen, wie ich dieses Auto bediene. Mhm. Schade ist, wenn es ein schönes Auto gibt, aber ich weiß nicht, wie ich das Auto bediene, weil dann fährt es ja nicht so richtig gut oder es fährt in die falsche Richtung. Deswegen ist es eben auch Teil unseres Verständnisses, dass wir die Kunden darauf hinweisen, eben dieses Spielregel-Thema ernst zu nehmen, es mit den Mitarbeitern auch idealerweise über die Mitarbeiter erarbeiten zu lassen, ja, dass die Mitarbeiter sagen, so möchten wir in diesem Raum miteinander umgehen. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen und dann funzt es auch.
Absolut, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses über die Mitarbeiter auch das erarbeiten lassen. Das merke ich auch bei mir in der Arbeit immer, wie wichtig das ist, wenn ich jetzt von außen kommen würde, quasi als arroganter Berater und sagen würde, ja, so mach das mal. Es hat irgendwie beim anderen Unternehmen auch funktioniert, das würde niemals funktionieren, sondern es geht immer darum, maßgeschneiderte Lösungen zu bekommen und wirklich hinzugehen, den Menschen ins Zentrum zu nehmen und zu fragen, hey, was brauchst du eigentlich, was ist dir wichtig? Und so vorzugehen. Wie geht ihr denn vor, um es von den Mitarbeitern erarbeiten zu lassen?
Also nochmal vorneweg, ja, das ist genau nach unserem Verständnis der Schlüssel, auch in die richtige Lösung für den Kunden zu kommen, die Mitarbeiter zu beteiligen. Warum? Erstens, die wissen es eh am besten und zweitens, man hat das höchste Commitment. Ja? Also wenn die Mitarbeiter das erarbeiten und eben der Chef nicht sagt, ich weiß schon, was für meine Mitarbeiter gut ist, ja, das erleben wir auch leider ab und zu mal noch, dann ist gewährleistet, dass wenn es über die Mitarbeiter läuft, dass die im Boot sind und wie gesagt, die wissen sie auch am besten, ja, was sie zum Arbeiten benötigen, mit wem sie in welcher Form, in welcher Tiefe arbeiten und dann kann man daraus eben auch entsprechend das Räumliche konfigurieren und ableiten. Ganz wichtiger Punkt, die Mitarbeiter zu involvieren. Wie läuft das in wenigen dürren Sätzen? Das läuft so in 4 Schritten, die wir didaktisch, methodisch aufgebaut haben in der Gestalt, dass es vorne erstens mal Leitplanken gibt über das Management. Die müssen schon sein, ne? Was lasse ich zu, was nicht? Wollen wir einen Ruheraum? Wollen wir noch einen Empfang haben? Wollen wir Desk-Sharing haben? Brauchen wir überhaupt noch ein Einzelbüro? Ja, da geht es ja um Federschmuck, da geht es mal richtig ans Eingemachte, ja. Arbeiten sich ja manche den Allerwertesten ab, um irgendwann ein Einzelbüro zu kriegen. Dann kommen wir und sagen, im New Work Kontext, das Einzelbüro wird jetzt pulverisiert. Das sind schon spannende Themen und da ist es einfach ganz wichtig, die Bojen aufzustellen. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist dann, die Mitarbeiter in Gänze mitzunehmen. Das machen wir in Form einer Digitalbefragung und tanken da ab, was braucht ihr zum Arbeiten? Wie arbeitet ihr heute? Was braucht ihr morgen? Wie ist es ideal für euch zu arbeiten? Und im dritten Schritt wird dann das nochmal weiter vertieft mit einer Abordnung. Das können die Abteilungsleiter sein oder Freiwillige, die sich melden für diese Gruppe, die dann auch wirklich die Räume schon anfangen zu puzzeln, zu konfigurieren. Und im vierten Schritt wird das Ganze dann auch ganz konkret gestaltet. Also dann gibt es dann auch Raumpläne, die können auch bis hin zu virtuell begangen werden und dann weiß man ganz konkret, was man bekommt. Mhm. In dieser Ablauffolge 1, 2, 3, 4 kriegt man dann auf das Unternehmen zugeschnitten. Auch wichtig, es gibt kein Patentrezept. Ja. Jedes Unternehmen tickt anders, hat andere Anforderungen, Aufbau oder auch Ablauf organisatorisch. Die gilt es hier einfach einzufangen mit den Mitarbeitern und dann entsprechend in die richtige Lösung zu überführen. Ich kann versprechen, das ist kein Werbeblock, das ist einfach nackte Realität, dass wenn die Unternehmen das Thema ernst nehmen, auch von oben getragen wird, wenn die Mitarbeiter mitmachen, kommt da ein sehr, sehr gutes Ergebnis raus, dass die wirklich hinterher sagen, wow, das war ein Prozess, der hat sich gelohnt und wir sind insgesamt einfach besser unterwegs, als wir es vorher waren und wir haben dabei auch noch die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht. Das ist auch der Anspruch, den wir haben, wenn wir unsere Kunden begleiten.
Und dann haben wir wieder diesen wunderbaren Rückschluss von der Mitarbeiterzufriedenheit auf eine geringere Fluktuationsquote. Und damit haben wir auch wieder etwas, was im Endeffekt bares Geld spart oder aktuell im Zuge des Fachkräftemangels auch wahnsinnig wertvoll für Unternehmen ist.
Super spannender Aspekt, der mich bis heute fasziniert. Also wir haben ja hier im Schwarzwald, wir sind ja mehr oder weniger mitten im Schwarzwald zu Hause, sehr viele auch Hidden Champions und die haben natürlich manchmal eine unglaubliche Patenthöhe, Know-how-Höhe und haben oftmals technisches Know-how spektakulär, darum sind sie auch oftmals Weltmarktführer, aber auch die spüren ja zwischenzeitlich die Schmerzen im Hinblick auf Fachkräfte, die zu finden und zu binden. Und jetzt nehme ich mal wieder diesen Stereotypen Hidden Champion, ja, da wird eine Maschine gekauft für 35 Millionen, gar kein Problem, weil man rechnet auf die dritte Kommastelle den ROI und dann sagt man, ich kaufe die Maschine. So, mhm. Jetzt gehen wir mal in den Bürobereich rein. Da ist es halt nicht ganz so leicht, wie mit der Maschine den ROI zu rechnen. Aber da gibt es ja auch indikativ schon bereits Literatur, die das belegt, dass wenn ich eben halt höhere Fluktuationen habe, dass mich das verdammt viel Geld kostet. Ja, also jeder Mitarbeiter, der verloren geht, ausreichend beschrieben in der Literatur, der kostet mich Ausphasen des Alten, Einphasen des Neuen, eine FTE, also ein Jahresgehalt, mehr oder weniger. Und jetzt richtig erkannt, von dir auch benannt, wissen wir bei Great Place to Work, dass die Unternehmen, die die Reife des Great Place to Work Unternehmens erreicht haben, deutlich signifikant niedrigere Krankheitstage haben und Fluktuationszahlen. Kann jeder einen Taschenrechner auspacken, ausrechnen und wird feststellen, oh, da verliere ich ja oder anders, ich spare da relativ viel Geld. Für mich faszinierend, dass es da im jetzt Bürobereich noch nicht so angekommen ist, aber erklärbar eben über die berühmte Rechenarithmetik. Aber da arbeiten wir drauf hin und immer mehr Unternehmen haben das einfach erkannt. Der kritische Erfolgsfaktor wird jetzt auch der Mitarbeiter werden, ja, gerade auch im Bürobereich, ob das Entwickler sind, ob das ITler sind und. Und letztlich wird das dann eine Frage des Wettbewerbs Vor- oder Nachteils werden.
Ja, absolut. Und es ist ja ganz spannend, weil ich bin ja Psychologin und ich liebe ja so psychologisches Nerd-Wissen. Und im Endeffekt ist so dieses, der Mitarbeiter, der quasi wieder kündigt, das sind ja versteckte Kosten. Und diese versteckten Kosten, die tun uns nicht so viel weh, wie jetzt zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, dass neuer Mitarbeiter möchte am 1. April zum Beispiel anfangen, alter Mitarbeiter kündigt zum 15. April, Geschäftsleitung oder entscheidet, ja, nee, der wird erst zum 15. April eingestellt, weil dann haben wir 2 Wochen weniger Gehalt zu zahlen. Mhm. Aber im Endeffekt kosten diese 2 Wochen, die nicht Onboarding von dem alten Mitarbeiter, der noch da ist, gewährleistet werden kann, wahnsinnig viel, weil dieser Mitarbeiter wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er wieder geht, weil er halt nicht richtig eingearbeitet wurde. Ja, und dieses versteckte Kosten, die tun uns halt nicht weh, weil die sehen wir nicht, weil die kommen dann halt plötzlich. Aber die haben ja mit dieser Einstellung, mit dem Prozess gar nichts zu tun. Und das ist so, das fasziniert mich immer wieder in dieser menschlichen Psyche, dass wir uns so gerne auch selber einfach verschaukeln.
Absolut. Und ich denke, man kann natürlich vieles tun, um es in die Sichtbarkeit zu bringen, aber am Ende des Tages geht es auch darum, welchen Schmerz spüre ich unmittelbar und welchen mittelbar.
Ja.
Und der unmittelbare Schmerz, der wird dann eher verstanden.
Absolut. Und der kommt ja aber auch durch Fachkräftemangel immer mehr nach oben.
Der kommt immer mehr, also schlägt immer mehr ein wie eine Bombe. Ich habe neulich einen Vortrag sehen dürfen von einer Professorin, ich glaube, das war die Uni Bayreuth, ich glaube, die war die Frau Professorin Rumpf. Ich wusste nicht, weiß nicht, ob es jeder weiß, also bis im Jahr 2032, 33 werden von 11 Millionen ungefähr nur noch 6 Millionen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Das heißt, die Lücke von 6 zu 11 wird irgendwie aufgefüllt werden müssen. Das wird man nicht über Migranten alleine schaffen, das wird man nicht alleine über KI oder andere Produktivitätshelfer schaffen. Das heißt, da wird eine gigantische Fachkräftelücke bleiben und das wiederum heißt ein knallharter War of Talent oder War for Talent, wie es so schön neudeutsch heißt. Und das wird dann zum kritischen Erfolgsfaktor. Ich behaupte immer, dass dieses ganze Thema ja auf jeder C-Level-Agenda auftauchen sollte.
Absolut. Und da ist natürlich das Thema Unternehmenskultur eins der größten Faktoren, weil wo möchte ich denn hin? Da, wo ich mich wohlfühle.
Absolut.
Jetzt haben wir so einen schönen Schluss, Zirkelschluss gemacht, mit, wo wir wieder am Start sind. Ne? Mit was brauchen wir? Wir brauchen Kultur. Wie sieht es denn mit euren Führungsprinzipien oder mit deinen Führungsprinzipien hier bei Streit aus? Was ist da deine Einstellung? Was ist dir wichtig?
Ganz grundsätzlich haben wir uns vor vielen, vielen Jahren, also das sei vielleicht noch erwähnt, dass der Inhaber da den Knall, sage ich jetzt mal, gehört hat und vor 12 Jahren gesagt hat, ich brauche hier einfach einen starken kulturellen Kern, auch um mich attraktiv am Arbeitsmarkt zu halten. Als Handelshaus sind wir letztlich auch austauschbarer als andere, die Patente oder Verfahrenstechniken geschützt haben. Und hat hier ein sehr umfassendes Kulturprogramm aufgesetzt. Damals wurden auch, darum erzähle ich das, auch unter anderem die Führungsprinzipien, wie gehen wir miteinander um, wie führen wir, mehr oder weniger geklärt, auch festgelegt und mehr oder weniger auch hier in den vielen, vielen Jahren auch erfolgreich implementiert. Das ist das eine. Mein Führungsansatz persönlich passt da eigentlich sehr gut rein, dass wir einfach auch viel Leine lassen, dass wir sehr viel versuchen, wie es im New Work-Kontext ja auch erforderlich ist, wirklich den Unternehmer im Unternehmen wach zu küssen, ja, ihm die Möglichkeiten zu geben, neudeutsch zu enablen, dass der Mitarbeiter dann auch wirklich diese Eigenverantwortung lebt, dass der nachkommt. Das ist ja eigentlich auch eine super Sache, ja, wenn ich sagen kann, ich kann ja hier wirken wie ein Unternehmer im Unternehmen. Ja. Mhm. Dafür versuche ich letztlich meinen Mitarbeitern die Beinfreiheit zu verschaffen. Das ist mein Job. Wenn es irgendwie quietscht, dann stehe ich zur Verfügung, mehr oder weniger als Coach. Aber so Zuckerbrot und Peitsche, also oder Arsch treten und streicheln, wie auch immer man das nennen mag, das ist jetzt nicht so mein Ding, sondern eher wirklich positiv zu verstärken und den Freiheitsrahmen der Mitarbeiter letztlich zu schaffen, aber ihn auch dahingehend zu befähigen, dass er diesen Freiheitsrahmen für sich auch nutzen kann. Mhm.
Das bedeutet aber auch dafür zu sorgen, dass der Freiheitsrahmen eben auch da ist, wenn jemand sich zum Beispiel an Dinge nicht hält oder solche Themen dastehen im Raum.
Naja, jetzt sind wir natürlich nicht hier völlig in wünscht dir was unterwegs und er kann auch nicht machen, was er will, sondern es gibt natürlich schon so ein paar Bojen, innerhalb derer wir uns alle bewegen und da muss ich vielleicht in Einzelfällen schon nochmal noch drauf hinweisen. Das gehört natürlich auch dazu, aber im Wesentlichen wird es schon beachtet. Ja. Also es gibt einen Kulturrahmen, den wir gemeinsam vor vielen, vielen Jahren festgelegt haben, der auch immer wieder nachgeschärft wurde. Es gibt ja, wir haben es heute Morgen schon diskutiert, hier bei uns auch kein Betriebsrat, sondern ein sogenanntes Soul-Team, ständiger Organisations- und Unternehmensleitlinien-Team, die darauf achten, dass wir kulturell auf Kurs bleiben. Ja, also es gab mal einen Kurs, der wurde eingestellt, den wollte man auch haben und der wird auch immer wieder nachjustiert oder kalibriert. Und das heißt, dass man da wirklich schon Interesse dran hat, diese kulturelle Reife, die das Unternehmen sichtlich ja auch als Great Place to Work Unternehmen erreicht hat, dass man diese kulturelle Reife nicht nur beibehalten möchte, sondern sie noch weiterentwickeln möchte. Ja. Das hat aber sehr viel mit Freiheit und Liberalität zu tun, das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, das hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun und das beginnt jetzt wieder ein Stück weiter vorne, wenn wir über Vertrauen und Wertschätzung sprechen, ich meine, da gehören ja zwei Parteien dazu, ne? Also ich kann Vertrauen und Wertschätzung geben, aber das muss ja irgendwo ein Stück weit zurückgegeben werden. Das heißt, auch bei der Auswahl der Mitarbeiter achten wir darauf, ob Menschen da zu uns passen, die auch in diesem Prinzip und diesem Verständnis auch zu uns letztlich passen und dass das auch wirklich von beiden Seiten so ausgefüllt wird, wie wir es gerne hätten. Mhm.
Also auf der einen Seite Personalauswahl und dann aber auch natürlich in der Führung das als klare Richtlinien zu haben.
Absolut.
Weil ich finde das total wichtig, diesen Punkt, dass auch also selber zu sagen, ja okay, ich bin da in dieser Klarheit und so ist das hier. Und dann finde ich aber auch spannend, weil du sagtest Vertrauen und Wertschätzung zu den Mitarbeitern. Aus meiner Erfahrung heraus bedarf das, damit ich das haben kann, ja auch eine gewisse Selbstführung, die du selbst als Führungskraft quasi beherrschen musst. Wie ist dir das gelungen? Weil du warst, also ich nehme jetzt einfach nur an, aber wahrscheinlich war das auch ein Weg dahin.
Es war ein Weg dahin, da gab es natürlich auch ein paar Erhellungsmomente. Also ein Schlüssel-Erhellungsmoment war, dass mal ein kluger Kopf gesagt hat, führen darfst du eigentlich nur, wenn du Menschen liebst. Das ist ganz profan gesagt, aber wenn man das mal so ein bisschen abklopft, dann hat das sehr viel Wahres. Weil man muss ja als Führungskraft auch einiges, ich sag's jetzt mal ganz lapidar, aushalten. Ja, also man muss wirklich Menschen immer mal lieben und auch akzeptieren, nicht immer alle auf der Ideallinie. Ja. Und führen sollte nach meinem Verständnis schon noch jemand sein, oder eine Führungskraft sollte jemand sein, der auch in der Lage ist, eben Menschen zu verstehen, Menschen in Anführungsstrichen auch wirklich zu lieben, ihn mit allem, was er da hat, zu akzeptieren, ihn zu verstehen und dann ihn letztlich da, wo er steht, auch abzuholen und zu entwickeln.
Mhm. Also wirklich dann dieses Ich, also auch einen Respekt höre ich da wieder raus für das Gegenüber. Also wirklich so ihn annehmen, wie er ist und nicht zu sagen, okay, du musst die und die Anforderungen entsprechen, damit ich den Respekt vor dir habe. Ich kann natürlich mir was wünschen und Richtlinien hier haben und auch klar sein, wenn die Richtlinien nicht erfüllt sind, dann funktioniert das hier nicht. Aber gleichzeitig sehe ich dich als Mensch.
So ist es. Da hilft auch keine Schablone. Ich muss letztlich, glaube ich, mir abbringen, den Mitarbeiter zu verstehen. Hat vielleicht jetzt ein bisschen mit auch Empathie zu tun oder ein bisschen da ja, sich eben halt in den Menschen reinzuversetzen oder reinversetzen zu können. Und es ist so, ja, ich habe letztlich jetzt allein in meinem Vertriebsteam 11 Leute, ich sage immer, ihr seid wie wilde, bunte Hunde, ja, also so ist es irgendwie, jeder tickt dann anders, aber jeder hat natürlich unglaublich tiefliegende und tolle Schätze in sich drin und die gilt es irgendwo zu heben. Ja? Mhm. Und natürlich hat er auch ein paar Ecken und Kanten und das meine ich mit dieser Liebe, dass man das halt auch mal aushalten muss oder vielleicht ihn da an der Stelle ein bisschen schleifen muss. Müssen gar nicht, möglichst halt dahin führen. Und das ist dann die Aufgabenstellung auch der Führungskraft. Ja, also ich werde sicherlich jetzt nicht 11 rundgelutschte identische Figuren da haben, jetzt mal als Beispiel, sondern es werden halt unterschiedliche Schattierungen sein. Und die gilt es halt dann da abzuholen, wo sie stehen und dann auch entsprechend dann zu würdigen und zu entwickeln.
Wo hattest du denn also Lernmomente, weil du hattest ja gerade gesagt, es gab einige Lernmomente auf dem Weg dahin, wo du sagst, hey, da hatte ich selber eine krasse Herausforderung, da bin ich dran gewachsen. Und das hat mich in meinem Menschenbild verändert oder geprägt.
Ja gut, das waren natürlich immer Entwicklungsschritte, letztlich dann jetzt mal aus der eigenen Biografie, in dem Moment, in dem eben halt dann noch Personalführung begonnen hat, dann musste man natürlich schon auch da letztlich mitgehen und diese Position ausfüllen. Das machen viele ad hoc, manche nicht, manche entwickeln sich da rein, bei mir war es etwas zwischendrin. Dann gab es mal noch eine noch umfänglichere Aufgabenstellung oder es gab eine Projektaufgabenstellung, die wirklich also total grüne Wiese war, ja. Da muss man sich dann auch mal organisiert und sortiert bekommen und da gab es natürlich schon so ein paar Meilensteine innerhalb der Biografie und dann hat, also alleine diese Aufgaben dann gewuppt bekommen zu haben, haben dann wieder bestärkt, haben wieder bekräftigt und haben einen befähigt, vielleicht den nächsten Schritt auch zu tun.
Das fand ich jetzt gerade zwei sehr interessante Aspekte drin. Das eine ist dieses, gerade am Anfang was zwischendrin, ne? Also so dieses, es läuft nie, ein bisschen läuft schon, aber halt auch nicht unbedingt, ne? Weil das finde ich wichtig. Also ich hatte das auch in meiner ersten Führungsrolle, muss ich sagen, habe ich mir das sehr viel leichter vorgestellt, als es dann tatsächlich war. War ein Wachstumsmoment, also das war sogar einer der größten Wachstumsmomente, würde ich für mich jetzt gerade sagen. Deshalb möchte ich da nochmal reinbohren. Und das Zweite ist dieser Zirkel der Selbstwirksamkeit, den du gerade angesprochen hast. Dieses, okay, ich wuppe was und oder ich nehme mir was vor, das ist das Erste. Ich habe mein Ziel, dann gehe ich darauf los in dem Vertrauen, dass ich es irgendwie schaffe. Ne? Und dann merke ich, hey, ich habe es geschafft. Dann kommt so dieser Moment so, hey, cool, das habe ich wirklich geschafft. Okay, jetzt kann ich mir wieder mehr zutrauen. Und dann steigt das ja wie in einer positiven Spirale nach oben. Genau, aber zu dem ersten Moment, so diese erste Führungsrolle, die, das finde ich nämlich immer einen sehr, sehr spannenden Moment in der Biografie.
Ja, also das hat ja oftmals, war auch bei mir so die Situation oder die Konstellation, dass man aus einer, sage ich jetzt mal, Truppe heraus auf einmal jetzt den Kopf bilden darf. Mhm. Und auf einmal bist du vom Kollegen dann zur in Anführungsstrichen Führungskraft gekommen und das heißt, damit ist logischerweise sowohl dein Fremd- als dein Eigenbild ja ein anderes. Neues Rollenverständnis und neue Erwartungen, neue Aufgabenstellung. Und kann mir keiner sagen, dass er die ad hoc alle da gleich alle drauf hat. Und dann lernt man natürlich dann schon auch dazu. Natürlich wird man da auch ein Stück weit vom Unternehmen, zumindest so war es bei mir, befähigt und lernt dann auch die entsprechenden Skills, aber am Ende des Tages gilt es, die dann natürlich auch umzusetzen und diese Rolle dann auch letztlich auszufüllen. Und das hat dann schon auch ein bisschen mit Erfahrung zu tun, weil so aus dem Stand raus, glaube ich, springt da keiner gleich zu 100% rein. Das kann mir keiner erzählen. Also, da gibt es halt schon auch mal da ein paar Sachen, die müssen nachgeschliffen werden. Ne?
Ja.
Ist so.
Ja, absolut. Ich finde das immer nur total wichtig, so das nochmal zu sagen, ne? Weil wir, ich weiß ja auch, dass ich junge Zuhörer mit im Publikum habe. Mhm. Und es ist ja ganz oft diese Erwartung, die da drin steckt, ne? So, okay, ich habe das jetzt, das ist jetzt meine erste Führungserfahrung und ich muss es können. Und dem ist halt nicht so. Und das finde ich wichtig, nochmal auch einfach transparent zu machen.
Mhm. Ja, da kommt jetzt natürlich noch ein anderer Aspekt reingewabt. Jetzt reden wir über New Work, da reden wir auch über Verflachung von Hierarchien und gibt es vielleicht diese klassischen, traditionellen, hierarchischen Strukturen der Vergangenheit nicht mehr in dieser extremen Ausprägung, aber es wird weiterhin irgendwelche Leader oder Führungskräfte benötigen. Dann gibt es aber auch wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen das einfach nicht. Ja, also die wollen das nicht. Den tust du auch keinen Gefallen, wenn du sagst, du machst es jetzt so, nach dem Motto, ich befördere dich jetzt da in die und die Position. Ich glaube, da ist auch das Unternehmen eingeladen, herauszudestillieren, wer eignet sich denn überhaupt dafür, wer will es überhaupt haben. Ja, es gibt ja genügend Beispiele, dass einer fachlich saugut ist, aber als Führungskraft dann eben halt ein Versager, weil er es einfach nicht will und nicht kann. Ne? Mhm. Das heißt, dass man da schon genau hinguckt, wie selektiere ich diese Menschen, die diese Aufgabenstellung A können und B wollen.
Ja, absolut. Und das finde ich aber auch voll wichtig, dann auch in dieser eigenen Stärke zu unterstützen und sich den Mitarbeitern auch zu helfen, sich da selber zu definieren und zu festzustellen, ah, okay, das ist vielleicht gar nicht mein Weg.
Exakt.
Oder wo liegen eigentlich meine Stärken und da drin zu begleiten.
Absolut.
Finde ich richtig wichtig.
Der Weg zur Selbsterkenntnis, der kann ja begleitet werden.
Genau. Ja. Und das, und wenn das gelingt, dann habe ich nämlich schöne Verläufe. Und wenn nicht, habe ich, also anstatt von Frustration, weil das sind ja auch Situationen, in denen Frustration entstehen könnte.
Absolut.
Genau. Ja. Mir ist gerade noch eine total spannende Frage eingekommen, weil du gerade gesagt hast, ja, New Work, natürlich Hierarchien verflachen sich. Mhm. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ich in diesem New Work mehr Selbstverantwortung von meinen Mitarbeitern erwarte. Inwiefern zahlt Raumdesign hier auf die Selbstverantwortung der Mitarbeiter mit ein?
Ja, in einer kleinen Maßstäblichkeit, wenn er sagt, ich will mich jetzt in meinem Arbeitsablauf völlig frei organisieren und strukturieren, dass ich ihm die Möglichkeiten gebe, die er da haben oder die er ausschöpfen möchte. Was heißt das? Er hat ein entsprechendes Homeoffice, er hat hier die Möglichkeiten, kollaborativ zu arbeiten, er kann sich aber auch zurückziehen oder er kann mit dem Team sich im Besprechungsraum treffen. Dass man alleine infrastrukturell ihm all diese Mittel an die Hand gibt, damit er sich so organisieren kann, wie er es für wichtig und richtig hält.
Mhm. Und wie war das bei euch am Anfang? Ich meine, ihr hattet ja diesen Umbau oder diesen Neubau jetzt auch noch nicht. Wann war der vor?
Der war vor eineinhalb Jahren.
Vor eineinhalb Jahren.
Oder über ein Dreivierteljahr schon.
Ja, genau, ich hätte jetzt 2 Jahre geschätzt.
Ja, fast 2 Jahre, ja.
Dann ist es ja doch was Neues, was mit reinkam. So, ja, ich kann mir jetzt hier Ruheraum, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich habe da irgendwie so eine Ecke, in der ich mir Gedanken machen kann, Kreativraum, so dieses, ich gehe in meine eigene Verantwortung und entscheide, wann arbeite ich wo, wie teile ich meine Zeit ab.
Genau.
Das gehe ich jetzt einfach mal davon aus, das fiel dem einen leichter, dem anderen vielleicht schwerer. Was gab es da für Hilfsmittel an die Hand für die Mitarbeiter? Mhm.
Ist so, hängt auch ein bisschen mit dem Typ zusammen, mit dem Charakter. Das werden wir wahrscheinlich nicht ganz wegkriegen. Aber ganz grundsätzlich ist es halt auch da wieder geboten, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, die an dem Prozess mitzunehmen, auch gleich ganz vorne zu kommunizieren, warum machen wir das, was ist das Ziel, was wollen wir damit erreichen. Und dann eben komplett die Organisation, wie vorhin in diesen 4 Stufen beschrieben, mitzunehmen. Und dann ist es in der Regel auch so, dass es dann so ist, dass jeder sich darin wiederfindet.
Ja.
Also wir haben jetzt hier niemanden gehabt, der hinterher gesagt hat, um Himmels Willen, so habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Wir haben sogar nach einem halben Jahr, wie wir hier waren, nochmal hingeguckt und haben gesagt, da haben wir wirklich alles beachtet oder haben wir was Gravierendes vergessen. Mhm. Das war fast schon schockierend, weil fast gar nichts rauskam, dass wir noch hätten was besser machen können.
Es wurde nicht nochmal voll nachgerüstet oder so.
Nee, also ich hätte schon erwartet, ja hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, aber es war ja, wir haben es scheinbar ganz ordentlich gemacht, weil wir so gelandet sind, dass alle sagen, nö, ist eigentlich so, wie ich es gerne hätte. Ne? Mhm. Was allerdings, wenn man es wieder konsequent und richtig macht, auch wieder logisch ist. Ne? Also wenn wir ja sagen, okay, was wollt ihr haben, was müsst ihr haben, in welcher Form und man setzt es dann auch entsprechend konsequent um, dann sollte es ja so auch landen.
Ja, gleichzeitig finde ich diesen Evaluationsmoment trotzdem total wichtig, weil es gibt ja auch dann Dinge, wenn ich plötzlich in einem Büro bin, das vorher anders war, ne? Also andersrum, dass jetzt plötzlich ganz anders gestaltet ist, dass ich mir dann vielleicht denke, so, ah, so hätte ich es mir gar nicht vorgestellt. Oder in der Praxis ist es dann doch nochmal ein bisschen anders. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es manchmal nochmal Luft gibt, um nochmal was zu verbessern.
Ja, auch da, wenn man es im Prozess so entsprechend implementiert, dass man auch immer wieder Feedbackschleifen hat, dann kann man den Mitarbeiter eigentlich bis zum Schluss, bis zum letzten Federstrich da auch an der Stelle mitnehmen und zurückkoppeln. Und dann wird er da nicht verloren gehen.
Ja, guter Punkt.
Ja, also das gibt
also da Leute, dann diese kleinen
ja, es gibt ja technisch die Möglichkeiten, jetzt vorhin glaube ich kurz erwähnt, dass man schon mal virtuell dann durch die ganzen Büroräumlichkeiten latscht, ja, also im Vorfeld schon mal rein virtuell und kann sich eigentlich schon mal innerhalb der neuen Gebäudestruktur orientieren und wenn da jetzt schon da irgendwas wäre, wo ein Mitarbeiter sagt, um Himmels Willen, was in der Regel nicht vorkommt, könnte man an der Stelle noch nachjustieren, bevor es dann entsprechend baulich oder in der Möblierung umgesetzt wird.
Ja, absolut. Spannend. Ja, also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist in der Kultur den Mitarbeiter mitnehmen, wirklich von Anfang an den Menschen ins Zentrum zu setzen. Das ist so mein größtes Takeaway mit aus unserem Podcast heute. Clemens, gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, Laura, das hättest du fragen sollen, das wollte ich unbedingt noch anbringen, das habe ich vollkommen vergessen.
Ja, vielleicht viele Unternehmen fragen uns, ja Mensch, das klingt jetzt alles irgendwie so mächtig und da kriege ich ja fast schon Angst und so. Also ich will da einfach auch positiv stimulieren und motivieren. Das ist ein Prozess, der tut überhaupt nicht weh. Das sind meistens, wenn das Unternehmen mitmacht, ganz wenige Wochen und Monate, dann kommt man bereits in so eine neue Umgebung, eine Work-Umgebung, die aufs Unternehmen passt und die letztlich dann noch besser auf das einzahlt, was das Unternehmen haben möchte, noch produktiver und noch entsprechend auch kulturaffiner, was das Unternehmen betrifft. Also möchte an der Stelle einfach motivieren. Es ist wirklich ein Prozess, es ist keine Raketenwissenschaft, der tut nicht weh, man muss sich einfach nur darauf einlassen. Und ganz wichtig, es muss von ganz oben getragen sein. Also wenn es der Chef oder Inhaber nicht möchte, dann bringt es nichts, dann kann man es bleiben lassen. Also am Ende des Tages geht es darum, dass es ein bewusstes Zielbild ist, was von oben letztlich dann auch angestrebt wird. Und es hat aber eben die Mehrwerte, die wir heute diskutiert haben, dass man sich insgesamt einfach attraktiver positioniert als Arbeitgeber und dass man am Ende des Tages dann auch im Markt an manchen Stellen die Nase halt weiter vorne hat.
Ja, absolut. Ich finde das wahnsinnig spannend, wie sehr einfach Raum auf uns wirkt und was es da für Optionen gibt, die vielleicht bei vielen Unternehmen einfach noch nicht mitgedacht wurden oder noch nicht so ausgeprägt mitgedacht wurden und wie viel eben es nicht nur darum geht, es sieht schön aus, sondern tatsächlich, dass Raum eben auch eine Wirkung auf unsere Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, ja eine Wirkung hat.
Absolut. Ich meine, du hast es vorhin angesprochen, also man weiß es ja selber, wenn ich zu dem nach Hause gehe, dann wirken die Räume dort anders auf mich, als wenn ich zu einem anderen gehe. Gehe ich in Florenz in Dom, dann hat es wieder eine ganz andere Auswirkung auf mich, als wenn ich jetzt hier in Büroumgebungsumfeld mich begebe. Räume machen was mit uns. Sie erzeugen Stimmungen, sie beeinflussen uns. Subliminal, aber auch manchmal ganz, ganz bewusst. Und das sollte man sich doch, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen. Deswegen gibt es ja auch die Zunft der Architekten, nur mal als Beispiel, weil die wissen, wie Räume zu gestalten sind, damit es dann auch entsprechend so wirkt, damit die Mitarbeiter sich jetzt zum Beispiel im New Work-Kontext einfach auch noch besser und noch freier und noch letztlich auch im Sinne von sich selber und des Unternehmens bewegen.
Ja, das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Clemens. Das hat großen Spaß gemacht. Ich bin total erfreut über dieses neue Thema und ja, glaube, dass ihr zu Hause euch wahrscheinlich auch ganz viel mitgenommen habt. Danke.
Die Freude liegt auf meiner Seite. Vielen Dank für den spannenden Austausch.
Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.